Hallo, wir sind wieder zurück. Heute mit einem ganz speziellen Gast, extra aus Berlin angereist. Ich bin so froh, dass er es wieder geschafft hat. Ich glaube, es ist der erste Gast, stimmt es, der nochmal kommt im Hörerlebnis.
Also ich sage es jetzt ohne Rücksicht auf Verluste, es ist auf jeden Fall für mich das Schönste, dass er jetzt nochmal da ist. Er ist mein Lieblingsgast, den wir schon zweimal hatten.
Super geil. Los geht's.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Ja, Helge, schön, dass du wieder da bist. Wir haben heute den TikToker und Instagram,
wie soll man das?
Tausend Sassa, was sind diese Wörter, die niemand jemals im echten Leben sagt.
Aber er ist wirklich so eine Art Wunderkind, finde ich.
Wunderkind, Wundermann. Internet-Wundermann. Helge Mark. Hallo.
Hallöchen. Leute, ihr macht mich ja ganz verlegen.
Du hast auch so deine Hände auf die seltsamste Art und Weise gefaltet.
Ich bin gerade so ein bisschen girly schockt.
Du bist so die Sauce, die diesem Podcast noch gefehlt hat. Oh. Der letzte Spark, der Sprinkle.
Das ist meine Intention hier, das ist meine Profession.
Aber ich muss jetzt wirklich mal kurz mit einem Kompliment ins Haus fallen.
Noch Helge, schon wieder?
Ja, also jetzt, um dich mal nicht nur auf deinen Grips und dein Können und deinen Fleiß zu reduzieren, du bist auch wirklich einfach eine schöne Person. Oh. Also so gar nicht so, dass ich denke, oh, jetzt kochen meine Eierstöcke. So, ich meine, ich bin da ist alles besetzt, was besetzt sein könnte.
Ich dachte, dass irgendjemand,
da bin ich aber enttäuscht.
Wow, ja, ist das ein Blubbern in meinen Follikeln?
Ich merke auch schon hier die Anzahl an Kameras, die hier aufgestellt sind, das ist...
Alle auf dich gerichtet.
Ja, bis da habe ich mich schon gewundert, aber jetzt weiß ich, warum.
Ja, weil ich mir das nachher einfach privat mit reinfalle. Nee, aber Thomas, würdest du bestätigen?
Sagt immer so, das ist so ein Ding von Hazel. Dich schaut man sich an und denkt sich und dann sagt sie so irgendwas total Banales.
Ja, immer ins eine Extrem oder ins andere.
So wie das hier so...
Republiki ist Zafiki. Hey, also was war das denn? Ich habe das Gefühl, das ist KI generiert. Das war auch nicht ich. Zieh mal an meinem Gehirn.
Wir haben von den Patrons gleich zwei Fragen an dich, auch zu deinem Äußeren. Jana Kiki fragt.
Finde ich super als Einstieg, ja.
Helge, was ist deine Skincare-Routine?
Oh, das werde ich oft gefragt.
Jetzt nestet er
Gesicht,
so in
seinem, jetzt auch von anderen Leuten als mir selbst.
Gesicht so waschen und eincremen. Ja.
Also gar nichts, nicht so Schneckenschleim oder Tränen von Jungfrauen oder sowas. Nicht.
Hast du dann ein unterschiedliches Waschgel für dein Gesicht und für deinen Körper?
Ich wasche mir mein Gesicht gar nicht mit Waschcreme tatsächlich.
Ah, einfach mit Wasser?
Einfach mit Wasser. Weil, also ich habe eine ziemlich lange Story mit meinem Gesicht.
Das muss ich mir mal aufschreiben.
Ich habe eine ziemlich lange Geschichte mit meiner Haut hinter mir. Tatsächlich. Also ich hatte auch mal Akne so ein bisschen.
Ich bin ja Akne-Patient Nummer 0 eigentlich. Ich bin quasi der Prototyp. Also an mir wurde schon alles getestet und vieles
Acne
hat
Row
nicht.
Zero.
Aber du hast nicht so Medikamente genommen.
Doch, natürlich.
Akne-Normin?
Ja.
Habe ich auch genommen.
Ich dachte, du fasst mir jetzt gerade an einen Pickel, Thomas, aber er hat mir tatsächlich einfach nur ein Haar.
Ich belästige Hazel jetzt einfach so ein bisschen, während sie redet.
Ich habe als Teenager, ich habe glaube ich,
in der Ehe gibt's das ja nicht.
Vier Jahre, also Acne-Normin ist ja das gleiche wie Isotretinoin, oder?
Das ja, genau, ist so, das ist der Wirkstoff, ja.
Und das habe ich sicher so 4 Jahre genommen. Und seit ich Mutter bin, ist das wieder, oder seit ich schwanger war zum ersten Mal, ist das
ja,
wieder
da
viel schlimmer geworden.
Ja, da steht ja immer so fett drauf, nicht für Frauen im gebärfähigen Alter.
Ja, nicht
Alter.
Schwanger werden.
Im gebärfähigen Alter vor allen Dingen. Wo ich mir so denke, hä?
Das ist doch voll in unsere Zeitspanne. Von 10 bis 80. Aber davor und danach geht's richtig ab. Es gibt doch immer bei Spielen dieses von 0 bis 99, wo du denkst,
was ist das für ein trauriger 100. Geburtstag? Dann wird ja gar nicht mehr.
Dann darfst du nichts mehr.
Nee, dann wird also, nur noch gesprochen.
Gibt es jetzt keine Antwort auf die Frage? Habe ich das richtig?
Ja, doch. Also ich, wie gesagt, also ich habe da und irgendwann habe ich damit aufgehört. Also die Haut da ist dadurch mega gut geworden bei mir jedenfalls.
Wie lange hast du das genommen?
Ich habe das irgendwie richtig lange genommen, so 8 Jahre oder so.
Ach, echt so lange?
Ja, ich, ah, da viel muss zu ich lang, einfach, weil mein, meine ich Ärztin war so, nee, das muss noch. Und dann war ich irgendwann mal bei anderen Ärzten und die so, wie, was, sie nimmt das 8 Jahre?
Was machen sie sofort absetzen?
Und ich so, okay, scheiße, was habe ich meinem Körper angetan? Aber ja, danach, also es ist schon, also es macht schon auch trockene Haut und so. Also ich,
ja, und es hat ja
es
auch...
Ist schon Hammer.
Potenziell Nebenwirkungen auf die Psyche. Also es hat ja so depressionsfördernde Fälle.
Es gibt halt verschiedene Nebenwirkungen, die auftreten können und unter anderem sind halt auch so Depressionen damit aufgelistet.
Also es ist echt nicht einfach so ein Medikament, wo du so denkst, so, ach ja, soll ich jetzt mich waschen oder das nehmen?
Ja, wie nimmt man das ein?
Oral einfach.
Also es sind einfach Tabletten, oder?
Genau, es gibt es auch als Creme, aber die Tabletten wirken halt am meisten. Das ist halt dann systemisch.
Ich wollte
einfach
nur hören, wie du Creme sagst.
Creme.
Eine beige Creme. Acne-Normin, die Creme de la Creme.
Oh Gott. Und es macht
dieser
halt wirklich...
Dieser Podcast wurde gesponsert von Acne-Normin.
Helge redet immer wie ein Charakter in einer Sitcom. Das, er kennt auch alles nur aus einer Sitcom.
Ich bin eigentlich auch nur ein Charakter aus einer Sitcom.
Ja, bald fällt dann so die Wand hinter dir runter.
Helge.
Wie hieß denn die Sitcom, wo du die Hauptrolle bist?
Endlich Helge.
Helges Angels.
Mensch Helge.
Und ihr seid dann meine Angels. Fragt sich, wer der gute und wer der böse Angel
ist. Ich bin der böse. Ich bin der nasty Angel.
Ich wollte es jetzt nicht aussprechen.
Immer Ärger mit Helge. Nee, wie wäre deine Sitcom? Wie hieß die?
Oh Gott, keine Ahnung.
Aber du musst es jetzt sagen, wir haben hier einen Vertrag.
Immer wieder Helge.
Alle lieben Helge.
Aber immer wieder Helge finde ich aber super.
Einfach sowas staten, einfach so, alle lieben Helge. Den lieben einfach alle. Also, voll viele Leute denken, hey, ich hasse den voll.
Ich sehe jetzt schon das Intro.
Immer wieder Helge.
Ich habe gestern das riesige Vergnügen gehabt und es war wirklich ein Vergnügen, weil es war jetzt nicht ein Tag, wo ich dachte, au ja, ich bin so erfrischt und jetzt stehe ich auf voller Elan.
50 Morddrohungen noch vor 7.30 Uhr.
Ja, also
jetzt geht's ab.
Gott sei Dank habe ich 3 ganze Stunden geschlafen. Dann kann mein Gehirn das sehr gut einordnen. Aber wir haben einen halben Tag zusammen TikToks gedreht in einem Greenscreen-Studio. Da können wir gerne noch nachher drauf eingehen, wie scheiße dieses Studio war. Aber es war so cool. Es war
ja,
so,
fand ich
du
auch.
Warst nämlich richtig in deinem Element und ich liebe das einfach, wenn Leute das, was sie machen, gerne machen und gut können und wenn es so zu keiner Sekunde die Frage gibt, was ist das hier eigentlich gerade? Also es war natürlich so im Großen und Ganzen, wenn ich 80 Jahre älter wäre, ich hätte gar keine Ahnung gehabt, was wir hier machen. Wir haben es ja auch diesen Studioleuten so mega diffus erklärt. Ja, was dreht ihr hier eigentlich? Ja, so Füllmaterial für andere Videos. Aber wann hast du entdeckt, dass du sowas kannst? Weil es ist ja total das spezielle Multitalent, dass du Sachen schreibst, performst, schneidest.
Ja, das ist irgendwie so accidentally passiert. Wusste ich auch nicht vorher, dass das so ein Ding sein könnte von mir. Also ich meine, ich habe ja Musical studiert und habe auf der Bühne performt und im Studium ist es auch ziemlich kreativ. Man schreibt ja jetzt nicht, doch die letzte Eigenarbeit, die schreibt man so selber. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich das auch einigermaßen gut kann, so was selber zu schreiben, zu inszenieren.
Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, aber ich glaube ja wirklich, dass Musical die höchste Kunstform ist. Also
krass,
das habe ich auch schon oft gesagt,
schön,
also, weil es einfach so viele Dinge vereint, so Entertainer, Tanz, Musik und so. Und ich finde, ein gutes Musical, wo alle Elemente ineinander greifen, das ist einfach...
Ja, das hat mich auch immer am meisten daran fasziniert, dass es so wirklich irgendwie verschiedene Skills vereint. Und du halt auch als Darsteller in so eine Freiheit hast und alles Mögliche aus dir rausholen kannst, um was darzustellen,
was auszudrücken. Ja, man ist wie so ein Entertainment-Schweizer Taschenmesser als Musical-Darsteller. Und das finde ich halt ultra. Es gibt doch auch in den USA so diese Showmaster, die dann die Oscars moderieren und so, diese klassischen Ausbildungen haben, die dann zum Beispiel auch steppen können und so, was ja heutzutage einfach niemand
mehr
kann.
Das ist in Amerika halt auch wirklich sehr verbreitet.
Das ist einfach so, was du willst Entertainer werden, dann musst du das, das, das und das können.
Hell
so.
Kann singen, tanzen, schreiben, sprechen und man kann mit ihm innerhalb von 20 Minuten eine Dose öffnen.
Aber wie ist das, sich die ganze Zeit anzuschauen beim Schneiden und anzuhören? Also du synchronisierst
Lovely.
Ja auch nach. Magst du das?
Ja, schon. Also mittlerweile...
Lovely.
Also muss man das lernen? Weil das ist ja so das, was für viele Leute
ja, die doch schon, ist. Das muss ja. man schon lernen. Also
ich fand das mega unangenehm, mir die Clips ja. von mir anzuschauen dann.
Ich weiß auch noch am Anfang im Studium, wo ich, weiß nicht, irgendwas performt habe und zum ersten Mal so mich dabei aufgenommen habe und das danach rewatched habe, war ich so, awkward, das kann ich mir nicht geben. Oder auch so Gesangsaufnahmen anhören, weil man sich ja doch irgendwie anders wahrnimmt, als man wirklich aussieht für andere.
Und du siehst auch wirklich onscreen nochmal anders aus. Also wenn man dich onscreen nur kennt, gerade wenn es so in der Handykamera ein bisschen weitwinkliger gefilmt ist, dann, also das klingt jetzt despektierlich, ist es wahrscheinlich auch, aber dann ist dein Gesicht schon a lot. Also es ist so sehr viel, so viel Mund, viel Kopf, viel Gestimme.
Du stellst dir halt im Kopf so vor, wie du aussiehst und performst das so toll und danach denkst du so, was ist das? Das
aber ist ja viel zu viel oder zu wenig. Es ist wirklich für das, was du machst, perfekt. Und es wäre ja auch blöd, wenn du dir Sachen schreiben würdest und die dann nachher so bearbeiten würdest, dass es nicht das Maximum aus dir rausholen würde.
Ja, nee, voll. Also in dem Fall ist es natürlich der Stil. Aber es hilft halt einfach generell, sich selber immer anzuschauen, weil du dann halt auch merkst, wie du wirkst und was du verändern kannst und irgendwie ein Gespür dafür bekommst. Und das hilft mir persönlich total in allem, was ich so mache.
Ja, das ist ja auch bei Live-Performern immer das Geschiss mit den Monitorboxen. Das können ja auch Leute, die nicht performen, nicht verstehen. Das ist immer so dieses im Vorfeld, ich höre mich gerade nicht auf dem Ohr, dann höre ich mich zu laut. Ja. Kannst du mir mal vorne ein bisschen
mehr geben?
Ja,
oder auch wenn Leute den Podcast im Internet sehen und sagen, ja, wieso habt ihr denn Kopfhörer auf? Ihr hört euch ja. Ja, aber es ist halt was anderes. Also es ist wie wenn du ein Selfie machst und dich selber siehst. Also dann weißt du halt, wie laut du gerade bist oder was du für eine Stimmung so verkörperst.
Zweite Frage von einem Patron, Alida. Helge, Hazel, Thomas, wieso ist es so spannend, mit Klischees zu spielen oder sie zu brechen? Gibt es Klischees über euch, die euch nerven? Eine allgemeine Frage an uns drei.
Ist
diese Frage schon eine kleine Kritik vielleicht?
Nee, ich denke, dass die Frage daher rührt, dass du, Helge, ja in einem Format unterwegs bist, wo du dich unter einer Minute halten musst. Und da kannst du ja jetzt nicht mega die nuancierten Charaktere aufbauen. Also du musst ja eigentlich auf Dinge zurückgreifen, die Leute schon abgespeichert haben. Wenn sie quasi die Kartei bei dem Punkt Brie von Desperate Housewives aufmachen, dann musst du ja noch eine krass klischiertere Version von dieser eh schon klischierten Person spielen.
Ja, das also ist, es ist echt spannend, dass du das direkt so sagst, weil als ich so angefangen habe, war für mich irgendwie direkt klar, dass es so komödiantisch sein soll, weil das ist halt schon auch eine große Seite an mir, aber ich mag auch total gerne einfach ernsthaft und dramatisch spielen, sag ich mal. Aber ich finde, auf Social Media ist das sehr, sehr schwierig. Also wenn ich mir dann manchmal so Videos auf meiner For You angucke oder die eingespielt werden, die jetzt irgendwie so, wo sie ernsthaft wollen, schauspielen wollen, und dann wirkt das immer so cringe irgendwie, weil das einfach, es passt irgendwie nicht in diesen, und wenn du es richtig machst, dann funktioniert es meistens nicht, weil die Leute wollen irgendwie catchy Content haben. Mhm. Und deswegen war für mich irgendwie direkt klar, okay, hier passt meine komödiantische Seite total gut rein. Und eben dieses Klischierte, was du sagst, das kannst du gut in dieser kurzen Zeit irgendwie catchy aufbereiten.
Also es gibt ja manchmal diese Sondereditionen von Briefmarken. Und da denke ich mir dann immer, wenn du jetzt als Künstlerin die Möglichkeit hast, eine Briefmarke zu designen, dann musst du richtig auf die Kacke hauen. Dann musst du die grellsten Farben nehmen, dann musst du die most outrageous Designs nehmen, die dir einfallen. Aber nicht einfach irgendwie so in Pastell gehaltenes Ölgemälde da drauf klatschen, weil es ist so klein, dass du dann innerhalb von diesem winzigen Rahmen einfach das Maximum rausholen musst.
Wie ein Logo eigentlich.
Genau, und so sind deine Charaktere, wie Logos.
Das beste Profilbild auf Social Media ist einfach ein frontales Foto von deinem Gesicht, sage ich auch immer.
Dachte, du denkst, du sagst jetzt ein Ei.
Nee, weil du musst ja einfach dich zeigen, ganz klar, jeder Depp muss kapieren, das ist gerade diese Person und so weiter. Und darum geht es ja auch heutzutage um so Point of Views. Aber was ich noch beim Musical ganz spannend finde, ist die Frage, ob das Format Musical, weil es so komplex ist in seiner Ausführung, also so viele verschiedene, so ausdifferenziert, was die Art der Kommunikation mit dem Publikum anbelangt, da habe ich mal ganz lange mit der Clarissa Anja Mehle drüber geredet, die unser Outro gesungen hat, die ist auch Musical-Darstellerin. Es gibt die Theorie, dass Musicals nichts anderes zulässt als klischierte Rollen. Also es ist quasi fast alle Rollen in Musicals. Also sie ist zum Beispiel schwarz und die hat gesagt, ihr wird immer nur die Rolle angeboten der Big Black Mama. So, dass man das, also und manchmal nimmt sie das an und manchmal nimmt sie das nicht an. Natürlich wird es dann problematisch, wenn, sag ich mal, ein weißer Regisseur zu ihr hinkommt und sagt, spiel die Big Black Mama bitte mal ein bisschen schwärzer. So, das ist dann halt so, ja, weißt du, ja, so. Aber das halt viel, also es halt wahnsinnig viel oder wahnsinnig dick aufgetragen wird, sagen, ja, wir mal, in allen Rollen. So.
Ja.
Erlebst du das auch so?
Es ist schon ein bisschen so. Also ich meine, es gibt ja solche und solche Musicals, deswegen bin ich auch voll froh, dass du das sagst, dass es dir gefällt, weil viele kennen halt nur die großen Disney-Shows, sage ich mal, hier in Deutschland vor allen Dingen, aber es gibt ja so viel mehr und innovative Stücke auch, die halt leider in Deutschland nicht so viel gespielt werden, wo es auch nicht so klischeehaft unbedingt vielleicht zugeht.
Genau, aber es gibt ja in den USA Broadway und Off-Broadway.
Genau,
und,
ja,
und Off-Broadway ist dann wieder so der Neben-Broadway und das wäre so zu vergleichen mit Kabarett in Deutschland, vielleicht, ja, so Senftöpfchen oder so kleinere Bühnen, wo dann halt auch so ein bisschen abseitige Sachen passieren.
Ja, nee, aber sonst ist das auf jeden Fall eine spannende These und das stimmt schon ein bisschen. Also viele Musicals sind wahnsinnig klischeebehaftet.
Also irgendwie, zum Beispiel die Eltern im Musical sind da ganz oft, wenn die ihr Kind auf die Reise schicken, ist einfach nur Mama und Papa und deren Eigenschaft ist halt,
und der Papa hat sehr starke Bügelfalten.
Papa kommt von der Arbeit und hat eine, ja, Brille und einen Aktenkoffer und Mama hat irgendwie so, ja, ein Petticoat an und
muss
Nudelholz
weinen,
in
weil
der
ihr
Hand
Kind muss weinen.
Ja, und das ist aber auch spannend, weil manche Stücke spielen ja auch genau damit, mit dieser Ironie, die da drin steckt, mhm, und stellen sich dadurch so ein bisschen drüber. Und das,
genau,
finde ich dann immer mega cool. Das ist, finde ich, auch voll das Talent oder das, was Musical gut kann. Mhm. Irgendwie sowas, was ich quasi ja auch in meinen Videos mache. Mhm. Klischees aufgreifen, aber sich drüber stellen und darüber lustig machen.
Also, dass man einfach denkt, ja, scheiß drauf, ich springe den Leuten das mit dem Arsch voraus.
Ja,
Gesicht,
ja, genau. Und damit auch so ein bisschen den Spiegel vorhält. Mhm. Also, ja, gibt ja auch so Amerika-kritische Stücke oder weiß ich nicht, wo einfach so Dinge aufgegriffen werden, wo jeder denkt, ah ja, I know what you're talking about und stimmt, es ist ein bisschen lächerlich alles. So.
Hast du Book of Mormon gesehen?
Ja, das ist mein Lieblingsstück.
Ah, ah, echt? Uns,
ja,
das auch?
Wir haben das, wir ja haben das über 10-mal gesehen.
11-mal gesehen.
Oh mein, ja, Gott.
Ja. Wir waren sogar so die Ambassadors, als das nach Europa kam.
Ja, wir haben.
Oh, ich habe es hier nicht gesehen. War es in Köln?
In Amsterdam,
ja,
war
es. Ja, es war in Amsterdam, in Köln und in Zürich und wir haben in Amsterdam gedreht und waren in Köln privat drin,
stimmt,
um das dann in Zürich zu bewerben.
Genau.
Also wir haben quasi,
ach, krass,
Werbung gemacht,
oh, dafür.
Also ich habe völlig vergessen, dass wir das dreimal gesehen haben in Europa,
ja, ja,
sogar. Ja, das war echt cool. Also ich durfte dann
die Schauspieler
so mit der,
interviewen und,
oh,
so.
Geil.
Und einen halben Tag mit der Crew rumlaufen und so. Das war echt richtig cool. Gibt es denn für dich so eine Traumrolle, die du unbedingt mal spielen willst?
Also im Musical war es immer Evan Hansen und die Evan, mhm, Hansen. Weil ich einfach glaube, dass es gut zu mir passt. Und
das ist ja auch relativ neu, das Stück, oder? Das,
ja,
ist so was, 5, 6 Jahre alt?
Das,
oder,
ja,
so,
genau.
Das lief, als wir in New York waren, 2018, glaube ich, ist das angelaufen. Das ist so ein, worum geht es da? Ein Schüler, der
gemobbt wird und sich mit einem anfreundet, der ebenfalls so ein Outsider ist und irgendwie auch Drogen nimmt und dann Selbstmord begeht. Und durch irgendwie so ein Coincident, weil er so einen Brief mit sich getragen hat. Ach nee, genau, er hatte auch so eine Armbinde, wo Connor draufsteht, der Name des Verstorbenen. Und dann irgendwie kommt es so oft, dass alle denken, dass sie beste Freunde waren, vor allen Dingen die Eltern von ihm. Und dann kommt er irgendwie in so ein Gestrick von Lügen rein und freundet sich, also kommt so in diese Familie rein des Verstorbenen und gibt denen irgendwie ganz viel Kraft, aber eigentlich kannte er ihn gar nicht. Und am Ende fliegt das alles auf und dann ist es aber irgendwie wie so, ich glaube, dann gründet er noch genau eine Foundation für den.
Es klingt und so wie Everybody Loves
es
Jamie,
ist wirklich,
nur ein bisschen besser.
Ja, aber es ist wirklich auch ein bisschen weird, die Story, to be honest. Auch wenn ich es jetzt so erzähle, merke ich so, ich weiß
selber
auch gar nicht. Ja, voll. Also es ist eigentlich
das
eher,
ist mein absoluter Traum. Also dieser Typ mit der Armbinde, mit dem drogensüchtigen Freund, der ganze Zeit Freund, ja, ist.
Hast du Everybody Loves Jamie gesehen? Das wäre was für dich.
Das, ja, das ist auch, glaube ich auch. Also das Stück finde ich auch zum Teil, ich meine, ich habe da auch nur den Film gesehen.
Es ist halt so schön
bisschen
fetzig irgendwie.
Ja,
also so
die Songs sind auch echt
dünn,
cool.
Der Film war auch sehr cheesy. Aber nee, also das ist ja auch immer so das Ding. Ich kann mir vorstellen, diese Rollen zu spielen, ich finde die mega spannend. Auch wenn ich Teile vom Stück gar nicht so geil finde, weißt du? Das ist halt irgendwie doch auch manchmal ein Unterschied.
Jetzt hast du ja gesagt, eben Dear Evan Hansen würdest du gerne spielen. Das wird ja niemals nach Deutschland kommen.
Doch, das gibt es jetzt in Deutschland.
Okay, ich nehme alles zurück. Es wird in der Vergangenheit schon nach Deutschland kommen.
In Fürth? Ich glaube, im Stadttheater Fürth.
Ist das nicht dort, wo Trolli herkommt? Diese sauren Bonbons?
Ja, und Playmobil, glaube ich.
Playmobil, Trolli
und Kofferfabrik. Die Kofferfabrik in Fürth war einer meiner Lieblingsauftrittsorte als Podeslammer.
Und waren wir da nicht mal in so einem Fußballstadion?
Ja, das auch.
Im Ex-Playmobil-Stadion sind wir auch
drin. Kräuter Fürth hat auch so ein Kleeblatt als Logo, glaube ich.
Das ist ja unglaublich. Weil meine nächste Frage wäre dann gewesen, Deutschland ist jetzt ja nicht so der perfekte Ort, um sich als Musical-Darsteller in komplett auszutoben. Es ist ein bisschen wie wenn du in Kanada lebst, aber du willst gerne Fußballstar werden. Also dann musst du ja irgendwann woanders
hingehen. So ein bisschen dritte Weltland von Musical.
Ja, vielleicht zweite. Also ich glaube, es gibt schon noch schlechtere
Entwicklungsland,
Länder.
Entwicklungsland, sagt man jetzt bitte.
Es gibt, glaube ich, schon noch. Ich weiß jetzt nicht, ob man so in der russischen...
Schwellenland.
Ich weiß jetzt nicht, ob man in der russischen Tundra mehr Möglichkeiten hat.
Ja, es gibt auch Alfonso Davis, der ist auch Kanadier und jetzt bei FC Bayern.
Genau, aber das wäre dann meine Frage gewesen. War es jemals in deiner Biografie so fragwürdig, ob du in Deutschland bleibst oder ob du vielleicht woanders dein Talent auspackst?
Nee, tatsächlich irgendwie nicht so. Also ich hab mal drüber nachgedacht, ich finde es eigentlich in Deutschland ziemlich cool, Musical zu machen, so von den Bedingungen und Arbeitsbedingungen und vom Jobangebot. Also ich höre nur immer Stories aus Amerika oder dem West End in London, wie schwer das ist, da überhaupt einen Job zu kriegen und wie schlecht die Bezahlung ist, die Behandlung, die Vertragsbedingungen.
Keine Sicherheiten. Ne?
Ja. Keine Sicherheiten.
Das ist wahrscheinlich
also, da lebst du hier schon im Luxus, sage ich mal. Deswegen kommen ja auch so wahnsinnig viele aus dem Ausland, vor allen Dingen aus Italien kommen viele, die Niederlanden kommen wahnsinnig viele, die hier arbeiten als MusicaldarstellerInnen.
Ja, man hat so das Gefühl, in den USA ist die Hauptbezahlung, dass die Leute sagen können, ich war dabei.
Genau, das ist immer
ich kann an der Bar erzählen.
Sei froh, dass du den Job hast. Ja. Das ist ja irgendwie auch voll dieser amerikanische Spirit ist und das finde ich aber auch irgendwie echt schwierig. Ja, die Deutschen sind immer so richtig verwöhnt, muss man sagen. So.
Wir brauchen jetzt eine Gewerkschaft.
Ja, genau. Ein Musical über den Writer's Strike.
Writer's Strike.
Ist bestimmt schon in der Mache.
I did not have any more ideas. That is right. I'm on strike. Gibt es eine Person, die dich künstlerisch geprägt hat? Also natürlich gibt es das, aber gibt es so einen Meister Yoda in deiner Laufbahn?
Anne Hathaway.
Wirklich?
Ich dachte gerade, wie komisch spricht er Hazel Brugger aus? Das war so voll der Glitch.
Nein, also wenn ich mir so... Also
so ein Schwachsinn. Anne Hathaway. Bitte verzeiht, falls ihr das beim Autofahren hört.
Die wackste Schauspielerin aller Zeiten.
Sorry, aber meine Videos, also wie oft ich irgendwie Charaktere spiele, die wie Anne Hathaway sind. Also die Rollen, wie die gespielt hat.
Wie ist denn Anne Hathaway?
Naja, die spielt halt immer so diese wannabe hässlichen Endlines, die irgendwie total überfordert sind. Und dann machen sie voll die Karriere und werden voll so eine Businesswoman, die so eine starke Frau für die damaligen Verhältnisse.
Und aus Versehen zieht sie dann einmal die Brille aus und alle so, oh mein Gott, ich hatte ja gar keine Ahnung, dass...
Ja, so halt das so Main Girl Vibe irgendwie die ganze Zeit.
Ich habe mal gehört, dass das romantische Komödien spielen mit das Schwerste ist, was ein Schauspieler machen kann. Also mit die beste Schule.
Ja,
also
zum
Beispiel Matthew McConaughey hat ja irgendwie 10 Jahre lang nichts anderes gemacht und ist ja eigentlich ein wahnsinnig guter Schauspieler. Aber man unterschätzt das immer, wie das so einfach so der nice-looking Guy, der so Charisma auf die
Bühne
bringt.
Der trotzdem aber natürlich die Story irgendwie vorantreiben muss.
Ja, das ist halt so richtig real wirkt auch, ne? Und nicht wirklich so cringe und cheesy und unauthentisch. Ne?
Ja, weil Anne Hathaway kann ja schon sehr, sehr gut spielen. Also voll. Zweifelsohne, aber...
Die war jetzt in Köln übrigens für einen Dreh.
Wirklich?
6 Wochen lang hat die...
Für was?
Das weiß niemand. Also doch, das weiß man schon, aber ich müsste dafür eine Suchmaschine anschmeißen und das wirklich, das übersteigt die Möglichkeiten.
Ich kann's aber gut machen. Es wird doch wahnsinnig viel in Deutschland mittlerweile gedreht. Avengers wurde doch der Civil War am Flughafen Leipzig gedreht.
Ja gut, aber das war einfach, weil der Zug so viel Verspätung hatte, dass die noch ein bisschen Zeit hatten, da was zu drehen.
Die aber nennen auch so, ne, die Deutschen sogar schon White Mexicans, weil sie so billig sind.
Das ist wirklich so. Ja, doch, da habe ich auch mal von.
Ja.
Potato Bags.
Das hast du doch auch mal gehört. Hey, dass eine Maske von dir, die wurde doch gefragt, so, hast du nicht Lust, beim nächsten Tribute von Panem irgendwie Komparsen zu schminken? Und sie so, ja, grundsätzlich schon. Weil der wird irgendwie in Düsseldorf gedreht, keine Ahnung, super random.
Stimmt,
und dann hätte sie halt irgendwie 300 Euro bekommen, so dafür, dass sie 2000 das Komparsen so von
genau,
morgens 4
16 bis 16-Stunden-Tag mit so einem eigenen Equipment. Also wo du dann eigentlich schon, weil du dann so mit minus 200 Euro rausgehst, weil du so viel Latex verballert hast.
Oh, 1000 Komparsen für einen Hathaway-Film gesucht, wow.
Ja, aber ich glaube, es ist so was Historisches. Und ich glaube, es ist jetzt schon abgedreht. Und die andere Rolle ist die Tochter von
Mother
Cindy
Mary.
Crawford. Mother Mary.
Mother Mary. Ja.
Das
wer
kommt
ist
dann
die Tochter von Cindy Crawford?
Cara Gerber.
Und was macht die?
Die spielt da auch mit in dem Film. Naja, egal. Also das ist ja jetzt wirklich total am Thema vorbei. Aber gibt's
interessant.
Gibt's
das war das Segment für Feinschmecker.
Der Anne Hathaway Deep Dive.
Hier ist für jeden was dabei.
also für Anne Hathaway ist das sehr interessanter Content, den wir jetzt gerade geliefert haben. Aber gibt's denn irgendeine Person, es muss gar nicht jetzt im Bereich Medien oder Musical sein. Es kann ja auch irgendwie so ein Grundschullehrer, Grundschullehrerin gewesen sein, die dann gesagt hat, ach Helge, das ist cool, dass du so laut bist.
Weiß ich gar nicht so. Damals, also ich habe halt in der Schule in einem Musical gespielt, was auch irgendwie so der Start von allem war.
Das aber finde ich schon ungewöhnlich, weil das wurde bei uns nicht angeboten.
Ja, voll. Und das hat auch voll was in mir ausgelöst. Also dadurch bin ich halt darauf aufmerksam geworden, dass man das studieren kann.
Was war das denn für ein Musical?
Spring Awakening.
Das kenne ich gar nicht.
Kennt ihr nicht? Nee. Das müsst ihr unbedingt sehen. Das ist so
Erwachen
cool.
Der Sprungfeder.
Frühlingserwachen. Also quasi das deutsche...
Nach Vivaldi irgendwie.
Das ist ein deutsches Buch von wem ist das denn nochmal?
Ja, das
ist Heinrich Heine, Hermann Hesse.
Also es ist auf jeden Fall ein Klassiker.
Es ist ein Klassiker und...
aber ich hatte keine Ahnung, dass es ein Musical ist.
Es ist natürlich ein... amerikanisches Musical, also wurde von Amerikanern gemacht.
Frank Wedekind.
Ja, genau.
Frank Wedekind. Wedekind. Ist das nicht von DJ Khaled? Das Label Wedekind. Und da hast du dann mitgespielt, weil da war das dann mit der Theater AG oder machst du
das
in Deutschland?
Ja, das war mit der English Musical Theater AG.
Okay, also das ist ja schon mal ultraspezifisch. Das
war halt eine Amerikanerin aus Florida. Die ist aus Florida Beach, glaube ich, hieß das, nach Scharnebeck gezogen.
Oh,
also
was? Oh Gott, ich will sie im Podcast interviewen.
Ins Hinterland von Niedersachsen. Und, und hat dann sich so gedacht, okay, ich unterrichte jetzt hier mal Englisch. Und mach so eine Musical-AG.
Die Alligatoren gehen mir auf die Eier. Ich gehe jetzt ein paar Kinder im Norden unterrichten. Und dann hast du dich dazu entschlossen, Musical zu studieren. Wusste ich auch sehr lange nicht, dass man das überhaupt studieren kann in Deutschland.
Ja, ich nämlich auch nicht damals.
Wie lange dauert das Studium? Wie viel praktischer, wie viel theoretischer Teil? Und würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. 4 Jahre und fast nur praktisch. Also es gibt dann so ein bisschen Theorieunterricht, aber das meiste ist wirklich singen, tanzen, Schauspielen, Sprechunterricht.
Gibt es da eine Aufnahmeprüfung?
Ja.
Ah, krass.
Ja, genau. Und dann werden immer 10 Leute aufgenommen pro Jahrgang.
Was? Wow.
Ja, es ist sehr intensiv. Und intim.
Also du, Anne Hathaway und noch 8 andere. Und wenn du jetzt diese Talente oder Fähigkeiten, die man mitbringen muss, ranken würdest bei dir, also von kann ich drauf verzichten zu ist mir das Allerwichtigste, du musst dich jetzt entscheiden.
Okay.
Welches fliegt raus?
Dann würde ich sagen...
Warte kurz.
Du musst dich entscheiden.
Oh wow, jetzt bin ich richtig angespannt. Nee, ich denke, ich würde... Also was rauszulassen?
Mhm.
Gesang dann wahrscheinlich.
Wirklich?
Mhm.
Ist nicht so dein
Gesang
Ding,
ist halt schon das, was am Musical eigentlich am wichtigsten ist.
Ja, sonst heißt es ja einfach nur L.
Wobei ich finde, also das dachte ich früher vor allen Dingen immer, aber eigentlich ist Schauspiel das Wichtigste, aber eigentlich für viele auch Gesang.
Nee, der Spark ist das Wichtigste. Schon den Spark auf die Bühne zu bringen.
Nee, also jetzt bin ich halt, also Schauspiel macht mir einfach am meisten Spaß und verbindet alles miteinander und Tanzen ist noch mehr so das, woher ich komme. Also ich habe immer viel Sport gemacht und Akrobatik und...
Ja, du bist ja auch so mega athletisch. Also du hattest neulich so einen Clip online, wo du... Also es war so eine Love Island-Verarschung,
ja,
oder
genau,
also so,
ja.
So auf jeden Fall so hetero Helga und wir hatten alle mega Angst davor, weil wir
ich
nicht
weiß.
Wussten, wie wir uns da fühlen sollen, als wir das gesehen haben. Und du bist da so oben ohne am Strand und ich glaube, ganz Deutschland dachte sich so, what the fuck, wieso ist hetero Helga so hot?
Siehst du so aus?
Das war natürlich nicht meine Intention.
Bist du so einer von diesen Leuten, die sich was anschauen und das dann sofort machen können, so Bewegungen und so?
Ja.
Weil Hazel und ich sind ja beide so voll die Körperkläuse. Also wir können einfach gar nichts. Wir können
wir
auch nicht,
wirklich,
beide nicht tanzen.
Also, dass ich ein zweites Mal schwanger wurde, das ist ein geometrisches Wunder.
Ja, also man sagt ja auch, Tänzer haben den besten Sex.
Mm. Habe ich noch nie gehört, aber ist...
Man sagt auch, Trompeter küssen am besten.
Ich habe mal gehört.
Ich habe schon einige Trompeter gehört, die das gesagt haben.
Ich habe mal gehört.
Also
Comedians, die auch Podcasts zusammen haben, haben sehr erfüllte Ehen.
Es kursieren viele Dinge da draußen. Nee, aber ich habe immer schon, ja, ich kann das ziemlich gut, glaube ich, ja. Also so Dinge abnehmen und schnell, so Choreos lernen konnte ich immer sehr schnell. Aber schnell auch wieder vergessen dann.
Mhm.
Ja.
Das ist eigentlich das Wichtigste. Nicht, dass du dann nur so Choreos in deinem Kopf hast.
Ja.
Würdest du sagen, jeder Mensch kann singen?
Ja, so, ich meine, theoretisch.
Ist Singen mehr Technik oder mehr Talent?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Eigentlich beides. Also, du kannst schon echt viel mit Technik bewirken, aber meine Erfahrung ist, wenn du halt mit weniger Skills, sage ich mal, und Erfahrung und auch vielleicht für viele nicht so spannenden Stimmfarbe reinkommst, dann gehst du am Ende trotzdem mit ganz viel Arbeit nicht ganz so stark raus wie der am Anfang mit Talent kommt und einfach irgendwie sich gar nichts scheißt und am Ende nichts gelernt hat, aber trotzdem alle Jobs kriegt. Also es ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Glück und Talent und auch so ein bisschen einfach Interesse, glaube ich, so. Wenn du halt als Kind schon immer singen willst und das irgendwie schon immer deine Passion ist, dann wirst du auch automatisch darin besser, einfach weil du es die ganze Zeit machst und dich damit beschäftigst.
Mhm. Ja, wir haben ja einen Tourmanager, der auch Sänger ist, nebenberuflich. Der
Julian Schulz, die Grüße gehen raus.
Julian! Der hat auch eine fantastische Sprechstimme und der hat auch gesagt, dass er im Gesangsstudium dann irgendwann gemerkt hat, krass, es gibt einfach Leute, die haben ein Level an Talent, da kommt man mit egal wie viel Arbeit nicht dran. Und das ist natürlich total der schwierige Moment, wenn man einfach so merkt, so fuck, also das ist jetzt meine Grenze und die werde ich niemals überschreiten können. Aber ich glaube ja, und ich glaube, Thomas, da bist du ja auch einer Meinung mit mir, dass man da ganz viel auch verlieren kann, wenn man sich auf sein Talent ausruht.
Ja, auf jeden Fall.
Total,
also Fleiß
total.
Ist viel, viel, viel wichtiger als Talent, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Also so Durchhaltevermögen auch, ne? Dass du dich halt, weil...
Resilienz, glaube ich. So.
Ja.
Ja.
Also auch
zwei
wenn du...
schlaue Männer. Erklär mir bitte, was Durchhaltevermögen heißt. Weil das habe ich bei dir...
Nee, ich hasse zum Beispiel immer Eltern, sorry kurz, die ihren Kindern immer sagen, wie schlau sie sind. Es gibt sogar eine Studie dazu. Die hat natürlich bei mir offene Türen eingerannt. Das hat Huberman in seinem Podcast gehabt. Du hast zwei Gruppen von Kindern, die eine Aufgabe erledigen. Und der einen Gruppe sagst du, toll, wie du dich angestrengt hast. Und der anderen Gruppe sagst du, toll, wie schlau du bist. Und dann machst du sowas Ähnliches nochmal. Und die, denen du gesagt hast, toll, wie schlau du bist, die strengen sich dann gar nicht mehr an.
Die sind dann schlechter als beim ersten Mal.
Satisfied.
Ja, genau, weil sie einfach denken, geil, ich bin schlau, ich bin am Ziel. So.
Da setzt sich das Gehirn dann auf so einen Sitzsack und denkt sich, dü.
Und auch bei natürlich künstlerischer Arbeit wird immer so getan, ach, da ist irgend so ein Genie und der geht in seinen Kämmerlein und dann kommt da irgendwas total Geniales raus.
Ja, voll.
Aber ich sehe auch uns, Hazel, eher so, wir basteln halt einfach so rum und schauen, was passiert. Und es ist ganz viel einfach so
und schon
trial
seit ganz vielen Jahren. Also die Leute sagen ja dann oft so, boah, und das ging jetzt ja so schnell. Also bei dir ja auch. Man kann ja sagen, auf TikTok innerhalb von 2 Jahren so eine mega krasse Reichweite aufgebaut. Und nicht nur eine Reichweite, sondern auch so einen ganz klaren Ton. Also deine Videos haben ja immer eine total erkennbare Tonalität und man sagt auch immer, ach, das ist typisch Helge, weil das ist jetzt so und so gewesen. Aber das kommt ja jetzt auch nicht einfach nur von irgendwo, sondern du machst es ja auch schon sehr, 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 sehr lange. Ja. Halt nicht mit einem Handy gefilmt vor einem Greenscreen.
Ja, aber ja. Was wolltest du noch sagen,
Helge? Ich wollte noch sagen, dass mich das gestern so beeindruckt hat bei dem Dreh mit dir, einfach wie fleißig du da dran gehst und wie sehr du mit einem Konzept auch an die Sache gehst.
Ja, also Helge schreibt ja so richtige Drehbücher. Das ist so, das andere Ende des Spektrums wäre Shirley. Bei Shirley ist es einfach so.
Na, wobei Shirley ist, glaube ich, nicht das ganz andere Ende, aber die ist so, also auf jeden Fall auf der anderen Seite. Die ist halt sehr einfach so getrieben.
Sie sagt so, sie will es einem so erklären, dann sagt sie so, ah, scheiß doch, stell dich einfach da hin und sag das und das. Und dann filmt sie es irgendwie so fünfmal und schneidet es einfach irgendwie zusammen. Und das ist auch, also es hat auch seine Berechtigung. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Ich glaube sogar, dass es immer beides braucht. Irgendwie so. Es braucht immer jemanden, der konzeptioneller denkt und jemanden, der in Anführungsstrichen einfach macht. Oder
und
sich
wenn
da so
man natürlich selber Regie führt und schreibt und schneidet, dann kann man ja auch für sich selber schauen, was zu einem passt. Weil es würde ja jetzt auch gar nichts bringen, wenn ich dir die Shirley-Methode aufzwingen würde und ich Shirley die Helge-Methode aufzwingen würde.
Ja, klar. Ja. Also es ist ja wie ein Terrarium, wo ein Tier drin ist. So, es ist ja das eine, das Tier zu sein und das andere, das Terrarium zu bauen. So, das ist ja, also ich glaube, Willem Dafoe hat mal gesagt, Schauspieler sein, das bedeutet, du musst eine Kreatur sein für den Regisseur.
Aber es ist lustig, als du Tier und Terrarium gesagt hast, habe ich mir automatisch Willem Dafoes Gesicht vorgestellt.
Was mich bei Content-Creatern immer interessiert, sind zwei Fragen. Wie verdienst du Geld? Also wie kommt dann am Schluss etwas bei rum? Und wo soll die Reise hingehen? Und ich weiß, das sind beides Fragen, die natürlich schwer zu beantworten sind. Da sind natürlich auch gewisse Restriktionen so. Also du kannst, also klar, bei Verträgen und so weiter, da darf man ja zum Teil auch gar nicht so wirklich drüber reden und so.
Ich meine, es ist auch ein echt komischer Vertrag, den du mit Anne Hathaway hast, dass du sie in jedem Live-Auftritt noch erwähnen
musst. Ich dachte, dass ich so subtil einblende.
Aber wie ist die harte Realität deines Berufs, wenn man so will? Also wie muss man sich das vorstellen?
Die harte Realität. Mein Hauptverdienst ist durch Kampagnen mit
Also Leute sagen, halt das in die Kamera und sag, wie geil das ist und dann kriegst du 5.000 Euro.
Genau.
So wie wir das hier in dem Podcast zweimal pro Folge machen.
Apropos, wir würden dir gerne gleich noch ein Muttis Kaputti-Shirt mit auf den Weg geben.
Ja, also so wie ich mit Akne Normin hier in der Kampagne in diesem Podcast
Akne Normin und Anne Hathaway. Wow.
Und wie viele Kampagnen kommen da so pro Monat zusammen?
Das ist ganz unterschiedlich immer. Also ich weiß, aber kann so ich Pi jetzt mal gar Daumen. Nicht so sagen. 4.
Ah, okay, aber das ist doch 5, schon viel. Das ist schon
weiß ich gar nicht. Ja, doch schon einiges. In letzter Zeit vor allen Dingen, ja.
Und werden dir vermittelt von einer Agentur und die kriegt dann irgendwie.
Ja, also die schreiben mich dann an oder wenn ich halt Bock auf was habe, dann kann ich die auch anschreiben. Und dann selektiere ich da halt aus, worauf ich Lust habe, womit ich mich und meinen Content identifizieren kann. Und dann gibt es erstmal ein Briefing, wo ich dann aber auch gucke, okay. Wie ist das denn von der Umsetzung? Aber das Coole ist, dass ich immer sehr frei bin in der Umsetzung. Also die meisten kommen auf mich zu und wissen schon, okay, der macht irgendwie, also
der macht das
dem,
schon.
Dem können wir nichts aufdrücken, beziehungsweise das ist eigentlich der, ich glaube, dass es bei anderen auch so ist. Es macht ja auch keinen Sinn. Du musst halt irgendwie dein Publikum abholen. Mhm. Und von daher bin ich da echt ganz happy mit.
Natürlich muss man auch selektieren. Also man kann ja nicht für alles Werbung machen, weil dann wird man ja irgendwann unglaubwürdig. Das ist ja bei uns auch so.
Und ich glaube, da spielt dir auch dein Alter so ein bisschen in die Karten. Also wir haben da gestern schon privat ein bisschen drüber geredet. Wir sind ja beide 29. Und das ist in deinem Beruf jetzt, glaube ich, eher so, dass du dann oft hörst, ach krass, du bist schon 29.
Ja, voll.
Weil die Leute irgendwie davon ausgehen, ach ja, das ist halt irgend so ein Typ, der hat halt ein Handy und der macht dann da so irgendwas so in seinem Kinderzimmer. Voll. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist für die Stringenz in deiner Arbeit, dass du halt nicht mehr einfach alles mitnehmen willst, sondern schon vorher ja ein ganzes Leben an Erfahrungen hattest.
Nee, total. Also da achte ich auch total drauf, dass ich irgendwie ein Image und ein langfristiges Image aufbaue, mit dem ich mich wohlfühle, dass ich guten Gewissens verkörpern kann und irgendwie meine Werte da auch immer abchecke. weil ja, du kannst halt schnell dir von allen möglichen Leuten reinreden lassen. Und die Reize, die Anreize sind auch so groß zum Teil. Und da musst du einfach auch dann mutig sein, um auch mal Nein zu sagen oder irgendwie, ja, dich einfach nicht für alles zu verkaufen und herzugeben.
Du trennst jahrelang deinen Müll, machst einmal Werbung für Schusswaffen gegen Kinder.
Genau, oh, ja, Mann, es ist schon eine schwierige Zeit.
Ein richtiger Bummer.
Heutzutage, Mensch.
Und so, was die Perspektive anbelangt, also das fängt ja zum Beispiel schon an, siehst du dich eher bei Fiction oder bei Non-Fiction? Also würdest du eher so was sagen, ich mache eine Personality-Sendung, so wie Ellen DeGeneres oder so, wo ich Leute einlade und mit denen ein bisschen talke und das ist einfach, ist quasi einfach ich, Helge? Oder würdest du sagen, ja, ich will schon irgendwie in Filmen mitspielen oder in Serien oder eine Sprechrolle haben und so?
Also beides. Ich konzipiere gerade auch, wie ich euch schon vorhin erzählt hatte, meine eigene Show. Gerade, das wäre dann genau, ja, so ein Showformat, irgendwie sehr unterhaltsam, aber auch mit GästInnen und gleichzeitig voll auch gerne Fiction. Also da bin ich auch gerade so am Konzipieren und das ist eben auch das Schöne daran, dass ich selber so einen Prozess gestalten kann, indem ich Dinge mit konzipiere oder vielleicht sogar schreibe und dann selber meine eigene Hauptrolle schreibe sozusagen.
Wie leicht fällt dir das, Kontrolle abzugeben? Weil gestern warst du ja Regisseur, eigentlich nicht nur für dich selber, also für dich selber weniger sogar noch als für mich. Und du hast ja so mega spezifische Anweisungen gegeben. Also einmal hast du irgendwie gesagt, so, ja, jetzt mach die Aggression noch unterschwelliger, aber es ist dir peinlich, dass es unterschwellig ist und deswegen wirkt es noch aggressiver.
Spannend.
Und ich dachte so voll.
Es gibt eine andere Emotion als genervt.
Alter, diese Anweisungen nerven mich ganz
milde,
schön.
Milde genervt.
Ja, aber ich fand es erstaunlicherweise konnte man damit was anfangen. Also ich zumindest.
Ich hab gedacht, was mache ich hier für wirre Regieanweisungen?
Es war genauso wirre, wie es. Also du warst so der verrückte Kamm, der in meine Frisur gepasst hat.
Aber komm, Helge, da spielen wir jetzt kurz ein bisschen, du musst dich entscheiden.
Du musst dich entscheiden.
Dann sag ich mal, du musst dich entscheiden. Fiction oder Non-Fiction?
Fiction.
Du musst dich entscheiden, vor oder hinter der Kamera?
Vor.
Du musst dich entscheiden, Serie oder Film?
Drück den Knopf nochmal, das dauert zu lange.
Serie,
okay. Also willst du ein Serienschauspieler werden in einer Fiction-Serie? Jetzt noch das Letzte.
Du musst dich entscheiden.
Drama oder Comedy?
Comedy.
Ja, perfekt, okay. Dann haben wir es ja schon.
Dann haben wir es eigentlich, ja.
Sehr gut, dann kannst du jetzt gehen.
Ja, für einen Bleistift und einen Apfel.
Gibt's denn
wir setzen dich jetzt in einen Raum und holen dich in 24 Stunden wieder ab.
Viel Spaß bei der Schule.
Gibt es denn in Deutschland jemanden, mit dem du gerne arbeiten würdest? Oder mit der? Das ist jetzt mal rausgerechnet, dass Thomas und ich natürlich bei... Hey,
das
Ad vergessen. Die Leute wissen ja gar nicht, was sie mit dem Wort machen sollen. Nee, aber es ist jetzt wirklich ausgenommen, dass Thomas und ich natürlich selbstverständlich in deine Show kommen, wenn wir irgendwie dürfen. Wir können auch ein Licht halten oder ich weiß nicht, die Klappe.
Ja, also wenn ich so, sag ich mal, im Bereich Comedy was machen würde oder gehen würde, dann... werdet ihr natürlich auf meiner Nummer 1 Liste.
Wow.
Und
ich weiß nicht. Für kein Geld mache ich alles.
Das Problem ist, dass ich nicht so gut schauspielern kann. Aber wenn du mir eine Rolle schreibst, die einfach so ist, wie ich bin, dann passt es.
Aber Hazel ist immer so ein bisschen, es ist so witzig, dass sie so, wie soll man sagen, sie macht einfach immer alles neu. Also sie ist extrem sprunghaft.
Ich kann es nochmal rekonstruieren.
Aber das finde ich, ist gar nicht unbedingt eine Schwäche, sondern es ist einfach so, weil ich habe mal zum Beispiel gehört, bei Christoph Waltz ist es so, der macht irgendwie einen Monolog und beim ersten Mal, wenn man ihn anschaut, denkt man sich so, was war denn das? Und dann kommt der Regisseur und sagt, ja, mach es ein bisschen mehr so und so, dann mach das ein bisschen mehr so und so, dann mach es noch ein bisschen, und dann wird es immer besser, immer besser, immer besser. Und bei Hazel ist es so, wenn früher, wo ich so ihr gesagt habe, sag mal die und die Line, hat sie einmal gesagt und dann habe ich gesagt, ja, mach's nochmal. Dann hat sie einfach eine ganz andere Line gesagt und dann
es
einfach wieder
wie
was
so ein
anderes.
Es ist wie so ein Glücksrad und es kommt dann immer was anderes. Und manchmal ist Take 1 der beste und manchmal Take 400.
Und das Gute daran ist natürlich, dass es immer frisch ist, dass es immer was Neues so.
Ich glaube auch, dass es für die anderen Schauspieler, gerade wenn ich mit so richtig erfahrenen Leuten arbeite, die finden das immer erfrischend.
Ja. Voll.
Aber auch natürlich schwierig. Also ja, es das ist halt wie mit einem Tier drehen.
Naja, aber gestern hast du das schon umgesetzt, was ich dir gesagt habe.
Gut, das vielleicht sind deine Anweisungen einfach so strange, dass ich das dann wiederum kann.
Mein Hund hat Harnröhrenkrebs im Endstadium.
Bisschen das war nur Terry, mein Hund. Ja.
Bisschen mysteriöser. Das war nur Terry, mein Hund.
Das war wirklich richtig kranker Scheiß, den wir gefilmt haben. Wir müssen nachher mal Thomas zeigen.
Ja, was mich
auch überrascht hat, darf ich so ein bisschen über deinen Prozess sprechen, wenn
gerne
du TikToks aufnimmst? Weil wir haben danach noch eine Freundin getroffen von uns auf dem Spielplatz. Jetzt ist sie auch eine Freundin von dir. Und die mag deine Sachen total. Und sie ist aber, wie glaube ich, 99% der Leute, die deine Sachen konsumieren, der Meinung gewesen, ohne dass sie das mal bewusst sich überlegt hat, aber einfach so, ja, der filmt das halt und dann lädt er das hoch.
Der ist einfach ein lustiger Typ.
Das ist halt nicht der Helge. Das ist typisch Helge. So.
Und das wie die
ist
Leute ja, bei Hessen immer denken, die ist halt die ganze Zeit besoffen und labert dann so lustig.
Die Scheiße. Aber es ist ja eigentlich ein Riesenkompliment, weil man will ja gar nicht, also ich will ja auch nicht, wenn ich in ein Restaurant gehe und es schmeckt mega lecker, will ich mir ja nicht vorstellen, wie der Koch sich den Finger abgeschnitten hat beim Schnippeln. Und bei dir ist es ja auch so, und man denkt einfach so, ach
hey,
ja.
Es hält immer vom Schnippeln. Das ist so ihr Ding.
Ich glaube so in 5 von 6 Fällen, wenn Thomas nach Hause kommt, so, was machst du? Ich schnippel gerade.
Und daneben liegen schon die Drogen bereit.
Genau, die geschnippelten
die
Drogen.
Die Acne-Normin.
Die einzige Droge für mich. Red
Flags. Ja, also ich muss noch mal sagen, Acne-Normin, es ist ein hartes Zeug, Leute. Wir wollen das jetzt hier nicht placen.
Nee, ihr müsst doch auch wirklich unter ärztlicher Aufsicht nehmen.
Plastic Side Eye. Das war Helge.
Das war Helge.
Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
Reagiert. Nee, aber der Prozess ist nämlich ziemlich langwierig und wahrscheinlich aber
ziemlich öde.
Ziemlich ätzend.
Du hast ja einen sehr öden Prozess.
Nee, ich meine einen öden Abszess.
Ja.
Ich glaube aber, dass du unterm Strich dann gar nicht so schlecht fährst, weil du wahrscheinlich wenig Müll hast. Also wahrscheinlich gibt es selten einen Clip, der komplett rausfliegt, oder? Wie viele Prozent der Clips gehen?
Ja, schon.
Darf ich überhaupt Clips sagen?
Ja, gut, das kann er sich auch gar nicht leisten, wenn er da 2 Wochen an so einen Clip
umschnippelt. Ja, eben, das denke ich aber. Das denke ich halt, das geht gar nicht. Also das ist wie wenn Scorsese sagt, ja, ich habe halt noch 5 Jahre zu leben. Ich kann jetzt nicht The Irishman nicht hochladen. Ich kann den in meiner restlichen Lebenszeit noch 4-mal gucken.
Ich meine, klar, die Irishman ist ein Haufen Scheiße geworden, aber fuck, ich muss ihn rausballern.
Ich finde wirklich, dass die Gesichter, die verjüngten Gesichter, mich weniger normal fühlen lassen als jede Rolle von Helge.
Aber ich, also Irishman ist trotzdem ein guter Film. Ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Na gut, aber hast du,
mega
hast du schon mal Liberty gesehen von Helge?
Excuse me.
Also, du fängst an, du überlegst dir was. Das ist ja schon mal eigentlich ziemlich normaler Ort, um zu beginnen. Dann schreibst du ein Skript, dann nimmst du das auf vor einem Greenscreen. Das verstehe ich ja alles noch. Dann machst du sehr viel Keying, hast du gesagt. Also das ist, wenn man den quasi das, was auch immer es ist, vor dem Greenscreen vom Greenscreen trennt, damit man dann hinten den Hintergrund einsetzen kann, damit man dann nicht irgendwie noch so ein Ohr hat, was so randomly 10 cm vom Gesicht entfernt rumfliegt. Und dann machst du den Hintergrund rein, du schneidest das alles und jetzt kommt der verrückteste Teil, dann vertonst du das nochmal nach. Ja, wieso
warum
machst du das? Wieso hast du nicht einfach ein Mikrofon?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, wie ich da reingeraten bin. Wie
also,
ich in diesen Prozess
so
reingeraten bin.
Das ist so kompliziert alles.
Ja, ich weiß. Ich verstehe es auch nicht.
Und du machst das alles selber.
Ja, ich wache voll oft morgens auf und denke so, warum? Warum habe ich nicht einfach irgendwie ganz einfache Sachen gemacht,
die aber
super schnell sind?
Aber
und trotzdem,
ja,
zu funktionieren. Voll. Ich bin auch voll, also es macht mir auch Spaß, aber es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Und dann frage ich mich auch, bin ich kompliziert einfach? Bin ich einfach ein komplizierter Mensch? Aber nein, es ist einfach, für mich hat das irgendwie, ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe so gedacht, nee, das muss jetzt nochmal, der Ton ist zu schlecht. Ich habe doch hier zu Hause ein Sprechermikro, dann muss ich das nochmal übersynchronisieren. Und dann habe ich auch gemerkt, wie gut das klappt, wie gut das für meinen Content ist, weil es halt dieses übertrieben nah am Mikro gehaltene Voice-Over ist oder halt Synchronstimme, die
genau,
in Deutschland
ja
so
immer,
typisch ist
ja
für amerikanische Formate und meine Videos sind ja vor allen Dingen über Klischees der amerikanischen Formate und dadurch hat das dann irgendwie total Sinn ergeben. Und ich dachte, okay, das macht doch irgendwie einen großen Unterschied für mich aus.
Und du magst das dann, dass es so ein bisschen so noch artifizieller
ja, wird? Ja, noch artifizieller, noch cheesier, gestellter, überhöhter und eben auch typisch deutsch irgendwie auf eine Art. Also es ist oft so American Vibes, aber auf Deutsch. So der deutsche, the deutsche German way of watching ja, American
also
stuff.
Es hat ja dann immer so fast schon sowas von Uncanny Valley-Effekt, weil man so denkt, so wieso identifiziere ich mich jetzt so krass mit diesem Charakter, weil er ja offensichtlich gar nicht aus dem Universum kommt, wo ich herkomme. Also wenn dann irgendwie einer reinkommt und sagt, Cynthia, du wirst nicht glauben, was mir an der Florida High School passiert ist. Und man denkt sich so,
das
literally happened zero times. Und das ist so
weißt du, was Uncanny Valley ist?
Nee, tatsächlich
ist, wenn du eine Figur animierst, zum Beispiel einen Menschen, dann gibt es immer so, der Mensch sieht immer besser aus, besser. Und dann kurz bevor er ganz realistisch aussieht, sieht er nochmal total scheiße aus. Dass man so, man schaut ihn an und denkt so, irgendwas stimmt mit dir nicht. So, wenn Leute...
Also creepy auch.
Creepy, genau. Und das ist
im Prozess der Animierung.
Also dass es immer menschlicher wird und kurz bevor es dann wirklich menschlich wird, bist du halt immer dann damit beschäftigt, so dir zu überlegen, so was ist jetzt
was
los
stimmt da
mit
nicht?
Dir?
Was also, ist, also was? Besser animiert wird nicht immer automatisch besser, sondern ja. Wenn es dann so slightly off ist, dann wirkt's. Deshalb sind auch oft zum Beispiel, also wie heißt Meg,
Megan.
Diese animierte Puppe zum Beispiel.
Megan,
ist dann
ja,
so total,
Meg ist dieser Hai.
Meg ist der Hai. Es wirkt dann irgendwann total creepy. Oder auch bei Shrek 2 war es wohl so, dass sie die Menschen an irgendeinem Punkt des Prozesses wieder ein bisschen artifizieller machen
oder
mussten.
Oder bei Cats, als sie noch Arschlöcher hatten. Also es gibt ja diese Version, wo sie noch so Buttholes haben und da haben dann alle so gesagt, so, das ist uns zu freaky. Also wir wollen nicht Cats.
Es gab auch mal so eine Phase, so da kam so Polar Express oder Tim und Struppi oder so. So animierte Filme, die so fotorealistisch waren. Man dachte sich so, wenn du die so aufwendig animierst, warum drehst du sie dann nicht einfach im Real Life?
Oder so wie bei eurem Bild hier.
Ja.
Helge ist begeistert von einem
von diesen creepy Bildern,
Ölgemälde, was
und Hazel sieht
wurde.
So aus, als wäre sie animiert bis zu der Stufe, wo es irgendwie creepy wird.
Fällt es dir schwer, wenn du so vor dich hin bastelst und diese ganzen Prozessstufen durchläufst, den Absprung zu schaffen? Also, dass du dann irgendwann einfach sagst, ja, so, jetzt muss das Video aber mal fertig sein. Oder denkst du dann immer weiter noch darum, ja, da könnte man den Schnitt noch ein bisschen anders setzen?
Nee, eher so, wie kann ich jetzt schneller zu einem Ende kommen?
Ah ja, okay, also du willst dann schon zu einem Ende kommen. Du verkünstelst dich dann nicht irgendwie.
Nee, also ich habe da gar nicht, glaube ich, die Zeit für, dass ich da so ewig noch rumexperimentiere. Aber es gibt, also meistens habe ich dann beim Prozess halt fallen mir Sachen auf, das kann ich noch machen, das kann ich machen, das kann ich machen und das mache ich dann auch alles noch schnell. Aber dass ich so gar nicht mehr rauskomme, also es gibt dann irgendwie doch immer schon ein klares Ende.
Und wie ist so das Verhältnis Drehen-Postproduktion? So ein Viertel Drehen, vielleicht drei Viertel Postproduktion?
Ja, vielleicht so ein Fünftel Drehen und vier Fünftel Post.
Und mit
oder
was?
Beziehungsweise zwei Achtel, drei Achtel oder Siebtel. Also meistens so Durchschnitt, glaube ich, brauche ich so 6 Stunden für ein Video, glaube ich.
Ah, dann ist aber sehr gut, wenn du in Siebtel rechtest.
Ja, ich habe gerade überlegt, wie lange brauche ich eigentlich? Manchmal brauche ich nämlich auch 8 Stunden. Also wenn ich jetzt mal mit Sechstel rechne, dann sind es so 2 Sechstel Konzeption.
12/17.
Drehen und wie viel sind noch irgendwie? Drei Post?
Hälfte.
Ungefähr so?
Ja, okay. Ja.
Glaube ich, ja.
Und schneidest du am Computer normal oder am Handy? Oder
am Computer.
Ah, okay, schon. Weil Shirley schneidet auch am iPad, das finde ich voll freaky. Und mit
die hat auch gar keinen Computer.
Mit LumaFusion schneidet
sie. Mach ich auch.
Ah, ja. Ja, es ist...
LumaFusion, mein nächster Partner.
Ja, boah, stell dir vor, du schneidest eine Acne Nomin-Werbung mit Anne Hathaway auf LumaFusion.
Oh, wow, das ist eine gute Cross-Promo.
Das ist wohl sehr, sehr intuitiv, LumaFusion. Ich habe es noch
gar
nicht
ausgecheckt. Ja, das ist super. Also, wobei, es ist halt, dadurch, dass es halt so viele Features hat, auch wieder ein bisschen komplexer als jetzt irgendwie einfachere Programme wie CapCut oder sowas. Aber es ist trotzdem, irgendwie haben sie es geschafft, dass es relativ einfach ist, dass man relativ schnell reinfindet. Und tatsächlich dieses Dating-Video von Creepy Hetero Helge, das habe ich auch oft mit LumaFusion gecuttet. Also Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit welchem Handy ich filme. Wenn ich unterwegs bin, dann...
Genau, da war ich nämlich auch überrascht. Helge hat nämlich zwei Handys dabei gehabt gestern und hat dann immer, je nachdem, wie das aussehen soll, mit einem anderen Handy gefilmt. Es ja, war wirklich ein Grad der Professionalität, den ich nicht kenne.
So wie so eine Mutter aus den 50ern in einem Musical. Er hat mit zwei verschiedenen Linsen gefilmt. Es war einfach klasse.
Mein Sohn ist ein Genie.
Er ist sehr kreativ und intuitiv.
Er ist kreotitiv.
Hast du Ziele, was die Reichweite anbelangt? Also so quantitative, sagst du dann so, ich muss jetzt bis zum nächsten Quartal so und so viele Follower mehr haben, dann bin ich glücklich. Weil wir haben das schon auch, dass wir so denken, so, ah ja, ein YouTube-Video, wenn es 100.000 Aufrufe erreicht hat, dann sind wir eigentlich zufrieden. So.
Wenn wir weniger als 10% Abonnenten verlieren.
Ja. Ja, also die Hälfte des Balkens muss schon grün sein.
Ja, also ich habe das schon, dass ich so eine bestimmte Self-Made, wie sagt man, Maßstab habe, den ich so erreichen will bei Aufrufzahlen.
Wo liegt der?
Na gut, je nach Plattform. Also auf TikTok will ich schon, ist für mich alles ab 500, 600.000 gut, okay. Und alles
mein
so.
Mein Sohn ist sehr ambitioniert.
Nee, es ist wirklich, es ist auch, also man muss das auch immer wieder vor Augen halten, wie viel das ist und wie, dass es auch schon cool ist, wenn man 100.000 Aufrufe hat.
Alles
aber
unter 5 Millionen ist eigentlich peinlich.
Genau. Nee, also alles über 100.000 finde ich auch schon gut, aber weiß ich nicht, es gab so Phasen, da hatte ich wirklich 1,5 Millionen durchschnittliche Views. Und wenn man das mal hatte, dann denkt man, okay, man will das jetzt irgendwie wieder haben.
Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es wird manchmal so negativ dargestellt, dass man irgendwie kompetitiv ist mit sich selber. Aber also ganz ehrlich, was soll das denn sonst? Also ich mache doch nicht einfach jeden Tag dasselbe und dann wird der Outcome schlechter und dann bin ich trotzdem zufrieden.
Ja, das ist halt
also
das Problem, dass man will sich halt immer steigern und verbessern. Aber da bin ich auch ein bisschen Schritt zurückgegangen. Also ich habe auch damals jeden Tag ein Video hochgeladen und jetzt lade ich nur noch so 3 die Woche hoch.
Also ich glaube, das Problem ist halt, wenn man dann dieses Steigern nur auf einen Faktor auslegt. Weil es könnte ja auch eine qualitative Steigerung innerhalb des Videos sein.
Bei Klicks muss ich immer an diese Story denken. Sebastian Kluge, der von Content View, ich weiß nicht, ob du die kennst, der macht auch unser YouTube-Management. Die machen halt auch Montana Black und Knossi und so weiter. Und Varion und alle Kanäle von ihm zusammengenommen haben so eine absurde Reichweite. Ich glaube, es sind irgendwie so 200 Millionen Aufrufe pro Monat oder vielleicht sogar Milliarden. Und er hat es seiner Mutter erzählt, er hat gesagt, ja, ich habe da, sagen wir jetzt einfach mal, 200 Millionen Aufrufe pro Monat. Und seine Mutter so, 200 Millionen Aufrufe, ist das viel?
Finde ich toll.
Alles,
find ich toll.
Mama, alles mit Millionen ist viel.
Mein Sohn ist businessorientiert.
Aber es ist tatsächlich, wenn man zum Beispiel, wir haben ja gestreamt vor einem Jahr und dann hatten wir halt auch so, manchmal so 600 Live-Zuschauer. Und dann war das halt erstmal so, ah fuck, warum sind's
nicht? Ich
dachte
so, Mann, scheiße, wenn ich richtig live auftrete, kommen 3000. Was mache ich hier falsch?
Warum habe ich mich überhaupt gekämmt? So, aber klar, also 600 Leute, wenn die jetzt alle vor einem wären, dann wären das trotzdem natürlich sehr, sehr viel. Also man muss es auch immer ein bisschen irgendwie seine Erwartungsmanagement.
Genau, man muss da wirklich aufpassen. Das ist halt auch ein Fass ohne Boden. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, wenn man sich vergleicht, im Social-Media-Bereich gibt es ja wirklich wahnsinnig krasse Zahlen, also Accounts mit krassen Zahlen und
das Beispiel Younes ist ja in deiner Agentur.
Genau, der ist halt ja auch der größte in Deutschland.
Also irgendwie 50 Millionen Follower auf TikTok oder so.
Ja, ich glaube, alle seine Kanäle haben irgendwie 60 Millionen oder so. Ich weiß
also der
nicht
hat ja
genau.
so eine krasse Reichweite, dass der dann irgendwie einfach so zu Arnold Schwarzenegger geht und mit dem genau, Video dreht.
Ja,
also
das ist
einfach
auch so international,
Wahnsinn.
Ne? Also du kannst ja in Deutschland
sogar
gar nicht so eine
ein Österreicher große... kommt zu dem in den Channel. Bist du da manchmal neidisch? Denkst du dir dann manchmal so, Leute, ich vertone hier alles nach?
also es gab schon so Momente, wo ich dachte, oh wow, ich sehe so Typen oder Mädels, die so irgendwie lip-sinken und irgendwie wahnsinnig viele, also einfach wunderschön sind und wahnsinnig viele Aufrufe haben. Aber dann denke ich mir auch so, nee, das will ich ja nicht machen und das bin ich und ich.
Das wäre ja auch nicht nachhaltig,
das ja auch
wenn
nicht
du
nachhaltig,
sowas versuchen
genau,
würdest
also,
zu imitieren.
Es ist auch Quatsch, da eifersüchtig zu sein, weil warum? Es sei ihr gönnt für den Moment. Und auf der anderen Seite habe ich was, wo ich sage, dass der Inhalt, den ich mache, der macht mir Spaß, der repräsentiert mich.
Und sitzt jetzt hier gerade eine wunderschöne Frau im Podcast mit uns?
Genau.
I doubt it. Gut, ich meine, die sagen alle ab, aber trotzdem.
Ja, voll. Es bringt mich auch dahin, wo ich hin will und was ich bin. Also das ist eben auch das Schöne, dass man irgendwie auch sich selber repräsentiert und dann ist es so eine Akquise für alles, worauf man irgendwie intuitiv Bock hat. So.
Von meiner Seite aus jetzt noch 3 abschließende Fragen. Wir kommen ja langsam zum Ende. Du musst auch wieder zum Zug. Was schätzt du, wie viel Geld du schon für Perücken ausgegeben hast insgesamt?
Oh ja, das würde mich auch, weil ich hatte, glaube ich, gestern 4 verschiedene von dir an.
Ich kaufe ja immer nur so cheape Perücken für 30 Euro.
Kaufst du die im Laden oder online?
Online, aber ich wollte immer mal in so einen Shop gehen.
Das ist doch die Idee für ein YouTube-Video.
Ja, eigentlich, wir beide müssen, weil es gibt ja auch...
Wollen wir das machen?
Es gibt ja auch gerade in Köln, gibt es ja so diese Deitas und so, die das ganze Jahr über offen haben.
Ja, da gut, war ich schon mal mit Liberty gekauft.
Billig. Wir wollen richtig...
Und hast du das dann so auftrapiert bei dir? So, dass du so Dinger hast, so Köpfe mit so... Weil wir haben ja auch so Köpfe, wo Sachen
drauf sind. Ich hab tatsächlich 2 so Styroporköpfe, wo so...
Also wie viele Fragen würde das FBI stellen, wenn sie zu dir die Wohnung kämen?
Nee, ich glaube, also ich habe nur 2 so eine Styroporköpfe und der Rest ist tatsächlich in diesen Tüten, in denen die ankommen, reingewurstelt.
Mit so Reißverschlüssen?
Ja, mit diesen komischen
zusammengeknüllt
Klettdingern oder was
Ecke.
Ist
das?
Ja, und dann in so einer Schublade.
Aber jetzt so roundabout hast du 50 Perücken, 200, 500?
Nee, ich schätze, du hast 28 Perücken.
Ich muss sie tatsächlich mal wieder zählen, aber das könnte hinkommen. Es könnte hinkommen.
Okay.
28, vielleicht sogar über 30.
Schreibt uns gerne auf Instagram oder wo auch immer. Bitte nicht per Briefpost. Ja, absolut.
Helges Perm Count.
Der Wig Count von Helge.
Perm
ist eine Dauerwelle. Aber ist auch gut, weil viele von seinen Wigs sehen aus wie Perms.
Wann bist du in einer alltäglichen Situation und denkst dir dann, das muss ich parodieren? Also wann kommt so dieser...
Die Idee?
Ja, so das tüt ich ein.
Oh Gott, das ist
manchmal so... Da sitzt ein kleiner Korken drauf.
So random. Voll oft, wenn irgendwie in Gesprächen, wenn irgendwas entsteht oder wenn man über irgendwas spricht, was irgendwie mit Klischees zu tun hat oder mit fiktionalem Content... aber auch wenn ich selber Sachen sehe, wenn ich mir irgendwelche Serien oder Filme angucke und denke so, really, like.
Du hast gerade selber dir einen Bombastic Side-Eye gegeben.
Bombastic Side-Eye.
Das war sehr cool.
Bombastic Side-Eye.
Oder diese Lache dann auch.
Wie du auch genauso gelacht hast gerade. So, es war so komplett synchron.
Gibt's denn irgendwas, was dir so wichtig ist, dass du es niemals parodieren würdest?
Ich denke ja eigentlich, man sollte sich über alles, doch schon über alles Mögliche lustig machen, wenn es halt ausgeglichen ist.
Das Ja war gerade voll geil.
Ja, ich meine, es gibt natürlich inappropriate Sachen, die sollte man nicht anfassen. Oder halt auf bestimmte Art und Weise geht das nur.
Also ich finde halt immer...
Blackfacing wird es bei dir jetzt so schnell nicht geben.
War eine Überlegung, aber ich bin dann doch davon abgewiesen.
Beziehungsweise, das bleibt schön auf dem Handy ohne LTE-Anschluss. Nee, aber also ich finde immer... Je wichtiger einem was ist, desto mehr hat man ja dann meistens auch einen Zugang dazu, desto mehr Hintergrundinformationen hat man dazu, desto besser kann man es dann eigentlich auch verkörpern. Aber desto dümmer fände man es ja selber, wenn es schlecht gemacht wäre. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, es ist mir mega wichtig, so ein hilarious TikTok über Anne Frank zu machen, dann muss man schon richtig Bescheid wissen.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich so ein bisschen beim Musical-Content so, weil ich wollte schon immer mal so Musical-Parodien machen und dann dachte ich, aber ich habe es noch nie gemacht, weil ich dachte, okay, dann muss ich richtig auf die Kacke hauen.
Genau,
und richtig,
weil du willst ja nicht Leuten Songs in die Karten spielen, die das scheiße finden.
Ja, genau. Ja.
Ah, ja.
Aber auch so dieses, was so das Performing, die Performance angeht.
Aber
und die,
da sehe ich eigentlich euch zwei, Thomas und Helge.
Thomas, möchtest du
ja, aber Thomas, vielleicht, vielleicht eher hinter der Kamera, oder? Oder willst du auch singen?
Ja, Thomas ich habe auch macht bei alles. Musicals mitgespielt.
Er kann auch gut singen.
Oh mein Gott.
Ja. Der ist ein Gott an Blow Gabriel Blow.
Ich finde Kabarett und Anything Goes habe ich mitgespielt.
Oh, toll. Ich habe auch schon mal Kabarett gespielt. Wen hast du gespielt?
Ja, Ernst, den Nazi.
Und ich habe Helga gespielt.
Ich war bei dem Casting und dann hieß es so, hast du Lust, den Nazi Ernst zu spielen? Dann habe ich gesagt, ich kann den Nazi auch lustig spielen. Weil ich nicht wusste, dass der Ernst sein.
Und sein Gesicht so entgleist.
Ja, ich war so verkatert, weißt du, so hat so gar keine Ahnung, wie da reingeschlupft. Ich war der Einzige, der sich für den Nazi beworben hatte, weil ich halt keinen Bock hatte auf eine Gesangsrolle.
Ja,
und
cool.
Dann war ich halt der Nazi Ernst, genau. Gibt sogar noch irgendwo auf YouTube.
Ich finde,
sogar.
Wir machen mal so eine ganz intime Unplugged-Akustik-Version von Life is a Cabaret.
Cabaret ist geil. Cabaret and Anything Goes. Cabaret.
Oh mein Gott. Das könnt ihr ja machen, wenn ich in der Babypause
bin. Vor allem, es war auf Deutsch dann noch so.
Da kannst du dich
so
gut
schlecht,
davon distanzieren.
So schlecht übersetzt.
Da habe ich dann noch keine FOMO.
Warum vertrinkst du dein Leben wie Wein? Scheiß auf das Renommee. So. Bestell Musik. Bestell dir Wein. Bestell dir Frischfleisch zentnerweise. Denk nicht nach. Genieß die Scheiße. Das war richtig
mein
schlimm.
Sohn
war richtig
ist
schlimm.
Cringe.
War richtig schlimm. Aber.
Cringe,
aber,
cringe,
ja,
cringe.
Da müssen alle durch.
Cringe das Musical.
Und dann halt natürlich noch Anything Goes. Und das finde ich auch mega geil, aber nur musikalisch. Das hat eigentlich gar keine Handlung. Aber
ich kenne das leider nicht.
Anything Goes mit Sutton Foster, der beste Musical-Auftritt, den es gibt.
Ja, musst du dir mal bei YouTube rein.
Werde ich verlinken unter dieser Folge. Hast du ein Lieblingsvideo, ein Lieblingscreator, irgendwas, was dich richtig geflasht hat zuletzt?
Zuletzt. Also mein Lieblingscreator, also ich gucke sehr viel amerikanisches Zeug so.
Ja, wir alle halt.
Auf Social Media. Bomanizer, der macht immer so Reality.
Bomanizer?
Reality Parodien von den Kardashians vor allen Dingen viel, aber ja.
Also wie Womanizer nur mit B am Anfang?
Ja,
okay,
genau.
Bomanizer. Soll ich mal reinziehen?
Und sonst, oh Gott, fällt da immer nichts ein.
Charlie bit my finger?
Wer ist das? Kennt ihr diesen Typen?
Sagst du einfach irgendwas?
Das ist doch dieses erste virale Video, wo dieses eine Kind dem anderen den Finger beißt. Also das wäre so, wie wenn man sagt, hast du eine Buchempfehlung? Die Bibel.
Ja, oder dieses Kind, was, wie hieß es nochmal? Corn, der Corn-Song.
Ah ja.
It's Corn.
I put butter on it.
Okay. Das ist auch ein toller Creator.
Du hast also keine. Ja.
Ich selber. Nee, ich bin tatsächlich, also ich gucke gar nicht so viel Zeug. Ich bin tatsächlich immer sehr viel einfach selber am Produzieren, aber... Ja, mir fällt dann immer nicht so viel ein.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn man so Leute parodiert, muss man ja auch ganz genau hinschauen. Man muss ja dann auch, man ist ja dann gezwungen und das tut irgendwie auch gut, aber es ist natürlich auch moralisch so einen ganz kleinen Ticken fragwürdig. Man muss Leute halt so krass in die Schublade reinstecken. Mhm. Geht dir das dann manchmal so, dass du, wenn eine Person den Raum betritt und es ist halt so ein bisschen eine extremere Person, dass du dann denkst so, oh, jetzt kommt wieder dieser Charakter. Weil so geht's Thomas und mir ganz oft.
So also, Charakter, den ich aus meinen Videos kenne, oder?
Ja, wie? Oder wo du so denkst, ja, vielleicht aus deinen eigenen Videos oder aus anderen Videos. Also gestern zum Beispiel, ganz konkretes Beispiel in diesem Studio. Ja. Die Frau, die uns das Studio zurecht gemacht, also zurecht, ich meine, sie hat einfach das Garagentor aufgemacht. Die hat dann so gesagt, ja, wir haben ja auch zwei Toiletten. Und es ist eine Männertoilette und eine Frauentoilette. Und ich weiß, es gibt dann Leute, die sagen, ja, wieso gibt es nicht noch eine dritte Toilette? Aber ganz egal, mir ist das scheißegal, was ihr da macht. Und man dachte sich so, wieso presst du mir jetzt deine Backstory so
total,
sehr als Charakter.
Ja, ja, ja.
Wie wirkt sich das auf dein Sozialleben aus, dass du jede Person quasi schon kennst und ausgecheckt hast?
Naja, das, was heißt kennt und ausgecheckt hat, also man steckt ja dann auch schnell einfach in eine Schublade so, ne? Also wenn dann irgendwie so eine Begegnung stattfindet und dann ist man direkt so, ah, okay, so eine Person ist das.
Ja, aber da finde ich mich selber sehr oft, dass ich denke, oh Mann ey, ich müsste eigentlich ein bisschen offener sein.
Ja,
also vielleicht
ja.
Peppelt dir Tauben auf oder so.
Ja, ja.
aber da gehe ich halt gar nicht von
ja,
aus.
Ja, also gestern war das auch so bei mir, dass ich so dachte, okay, wow, muss das jetzt sein und warum und was ist das? Aber dann denke ich auch so, nee, also ich versuche das dann auch so ein bisschen zurückzudrängen so, aber wenn das sich dann häuft und häuft, dann ist es natürlich irgendwann, also es ist auch irgendwie hilfreich, weißt du, manchmal so Leute ein bisschen einzuordnen. Ich hatte das nämlich schon voll oft, weil ich schon auch eine sehr offene Person bin, dass ich dann irgendwie Leute kennengelernt habe und die Zeichen total übersehen habe. Und so, weiß ich nicht, mich mit Freunden oder ja mit Leuten so angefreundet oder bekannt gemacht habe, wo ich dann irgendwann dachte, wie ist das zustande gekommen und warum habe ich diese Sachen übersehen? Das passt eigentlich gar nicht oder das ist eigentlich gar nicht so. Das ist auch, es hilft auch in der Entscheidung deines Soziallebens, Leute irgendwie auch, und oft ist es wirklich, es vieles bewahrheitet sich dann doch
vielleicht
irgendwann.
Vielleicht ist das
tätowierte
Swastika auf der Stirn nicht ironisch.
Ja, genau.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, du musst jetzt dann langsam zum Zug. Fand's aber mega cool, dass du da warst. Gibt's noch irgendwas, ein paar abschließende Worte, Gedanken?
Das musst auch gar nicht du sagen, das kannst du in irgendeiner Rolle sagen.
Wow.
Howdy, Leute. Macht's gut da draußen. Und vergesst nicht, immer wieder Helge, Montagabend, 20.15 Uhr auf YouTube.
Ah, ich bin so froh, dass du YouTube gesagt hast und nicht irgendwie so in der
ARD-Mediathek.
Auf Hulu. Hulu und Join.
Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich so ganz bedeutungsschwangere Sachen sagen soll oder ein lustiges, fulminantes Ende.
Ich bin froh, dass du dich für die Bedeutung entschlossen hast.
Dachte ich dann auch. Es muss auch Gehalt vermittelt werden.
Vielen lieben Dank, Helge, dass du da warst. Jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, dass wir noch viel zusammen arbeiten, singen, tanzen
sehr gerne
werden. Ja, macht's gut, Leute. Kommt gut in die Woche. Und? Lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt gesund.
Und wir hören uns spätestens in einer Woche wieder, wenn es mit der nächsten Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis weitergeht. Aber ihr könnt natürlich auch bestehende Folgen einfach nochmal hören. So mache ich das ja immer.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das Hazel-Thomas-Hörerlebnis wird Ihnen präsentiert von Hazelbroker und Thomas Spitzer. Produktion Thomas Spitzer. Mit Hilfe von Anja Schikowski, Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimmeisen. Intro Jan Kira. Outro Clarissa Anja Mehle. Sound Firman Sokaya. Recherche Tom Hansen. PartnerInnen bei 7-1. Marie Schulze, Stefanie Herlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.